Herzlich willkommen zum Krautreporter Podcast. In der letzten Folge habe ich mit Carina Kaiser über ein Wunder gesprochen und heute ist das exakte Gegenteil mein Thema. Wir sehen anhand einer messerscharfen Recherche des Reporters Josa Manier Schlegel, wie schnell sich ein ungeklärter Vorfall unter Grundschülern in Chemnitz zu den fiesesten Fake News verwandelt, die man sich vorstellen kann. Hallo Josa.
Hallo Martin, vielen Dank für die Einladung.
Du hast einen Artikel geschrieben über eine Sache oder eine Begebenheit, die völlig unklar ist und bei der es viele Möglichkeiten der Interpretation gibt. Kannst du mal erzählen, um was es geht?
Es ging eigentlich los, meine Recherche, damit, dass ich auf einen Artikel auf dem Online-Portal Tag24 stieß. Mhm. Tag24 ist das größte boulevardeske Online-Portal Sachsens und ich fand dort einen Artikel, der von einer, so beschrieb es der Autor, beziehungsweise von einem Angriff unter Grundschülern handelte. Mhm. Und das sozusagen sehr prekäre oder sehr besorgniserregende an diesem Artikel war, dass er, oder an dieser Geschichte, dass sie von zwei migrantischen Grundschülern handelte, die an einer Chemnitzer Schule ihre Mitschüler attackiert haben sollten. Mhm. Und das Thema sprang mich an, weil es war eine Zeit, wir erinnern uns wahrscheinlich noch alle ziemlich gut, da in Chemnitz, vielleicht, man weiß es ja noch nicht so genau, zwei Geflüchtete einen Chemnitzer auf offener Straße mit einem Messer attackiert hatten und der Mensch auch später verstarb und es Proteste in der Stadt gab und sozusagen das Bild vom messernden Migranten, also vom blutrünstigen Ausländer, wirklich in den Köpfen war.
Ja,
und
ja.
Auch Proteste gegen diese, dagegen gab. Und nun sollte es also einen Fall geben, der auch noch Kinder beinhaltete. Das interessierte mich daran. Und ich wollte dem nachgehen. Ich wollte wissen, ob das alles überhaupt so stimmt.
Und was wissen wir denn über diesen Vorfall?
Tatsächlich ist über den Vorfall nicht so viel bekannt, was einen ziemlich einleuchtenden Grund hat. Nämlich stammt dieser Vorfall aus dem Mund eines 9-jährigen Mädchens. Das ist sozusagen die einzige Quelle, die wir auch bis jetzt haben. Es handelt sich um die Tochter von Andreas L., ein Vater, ein Chemnitzer Busfahrer, der seine Tochter an der Charles-Darwin-Grundschule hat und die eines Tages nach Hause kam und sagte, Papa, heute ist was ganz Schlimmes auf dem Schulweg passiert. Da hat der eine den anderen mit dem Messer angegriffen. Mhm. Und wir wissen natürlich nicht einmal, ob dieses Mädchen das so gesagt hat. Was wir wissen, ist, dass der Vater total aufgewühlt bei seiner Stammzeitung der Chemnitzer Morgenpost anrief, dieser Boulevardzeitung, die auch das Online-Portal Tag24 betreibt, und dem Reporter dort die Geschichte seiner Tochter erzählte. Und die Tochter lichtete den Vater, der Reporter lichtete den Vater mitsamt Tochter vor der Schule ab und schrieb einen, recht reißerischen Artikel darüber. Reißerisch, weil er in seinem Artikel unter anderem von einem Angreifer spricht, obwohl der Angriff ja noch nicht einmal durch die Erzählung des Vaters irgendwie in Erscheinung getreten war. Also da wurde schon von Anfang an ganz viel verdreht und es war ziemlich schwierig, so herauszufinden, was nun wirklich passierte. Ja, also ich habe das aber in dem Artikel versucht. Das ist so ein bisschen der Artikel ist ein bisschen der Versuch, herauszufinden, was wirklich geschah.
Okay. Ich habe diesen Artikel mal gegoogelt und was mir sofort auffällt, weil ich Fotograf bin, ist, du hast gesagt, der Vater wurde abgelichtet und der Vater wird abgelichtet vor der Schule, also vor der Schule, vor der das auf dem Weg dort zum Hort soll das passiert sein und er hat sich mit seiner Tochter fotografieren lassen. Und mir fällt auf, wie er sich hat fotografieren lassen, nämlich der Vater steht relativ mit breiter Brust und offen in die Kamera gucken da und die Tochter dreht sich weg von der Kamera so an die Schulter des Vaters und umklammert den Vater. Also es ist so ein bisschen eine Szene, bei der ich mich frage, ob die nicht gestellt ist und warum die Tochter genauso dasteht. Vielleicht hat die Tochter auch einfach keine Lust gehabt, fotografiert zu werden und sie hat das alles sehr mitgenommen. Mhm. Aber ein Kind, das das Gesicht von der Kamera wegdreht, fotografiert man eigentlich nicht. Das macht man eigentlich nicht. Mhm. Aber dieses Foto wurde trotzdem gemacht und die Tochter ist so da, also man sieht, sie klammert sich am Vater fest. Und allein dieses Bild kommuniziert schon jede Menge Emotionen und da geht's, man merkt, diesem Kind geht's nicht gut, zumindest in dem Moment, in dem es fotografiert worden ist. Und das ist was, was für mich mitspricht. Also zu dem Artikel eben dieses Bild, da dachte ich, als ich das gesehen habe, okay, da wusste jemand ganz genau, wie man zu fotografieren hat, weil wie gesagt, das ist eine Ausnahmesituation und es ist nicht nur ein Ausnahmeartikel, weil er sehr reißerisch ist, sondern das ist mir aufgefallen. Und dieser Vater nimmt dort auch einfach eine sehr starke Position und starke Rolle ein.
Was nun, ja untypisch ist, weil, Entschuldigung, wenn ich dich kurz unterbreche, aber ja, ich möchte nur kurz eigentlich zustimmen, ja, weil natürlich kann man diese ganzen einzelnen Dinge, er schreibt Angreifer, obwohl man nicht von einem Angreifer weiß, er lichtet den Vater in sehr dramatischer Pose vor der Schule ab, er macht eine sehr reißerische Überschrift, die für sich sind das alles kleine, naja, Missgeschicke oder das passiert einmal, ne? Das weiß jeder Journalist, dass ich meine Geschichte ein bisschen spannender mache, wenn ich die Details ein bisschen härter mache. Man darf das aber nicht zu oft machen. Sonst entsteht ein Eindruck, wie es hier passiert ist. Nämlich, dass wir das Gefühl haben, dass diese Geschichte irgendwie fingiert ist. Also, wer traut das dem Chemnitzer Busfahrer zu, als sozusagen Spin-Doktor seine Geschichte in die sächsische Lokalpresse zu tragen? Da verdächtigt man doch eher die Boulevardzeitung, dass sie das gemacht hat. Und abgesehen von den Klicks frage ich mich so ein bisschen, warum sie das gemacht haben.
Ja. Was mir aufgefallen ist, an dem, wie du es erzählt hast, du hast gesagt, er hört von seiner Tochter, also der Vater hört von seiner Tochter diese Geschichte. Und was er dann macht, ist, er ruft bei seiner Zeitung an, die in dem Fall Tag 24 ist, und erklärt oder erzählt aufgebracht von dieser Begebenheit. Mir ist dabei, ich habe darüber nachgedacht, weil ich diesen Schritt ziemlich drastisch finde. Er hätte ja auch andere Möglichkeiten gehabt. Er hätte zum Beispiel die Eltern der Kinder befragen können oder anrufen können, sich mit denen in Kontakt setzen können. Er hätte an der Schule anrufen können oder im Hort die Erzieher befragen können. Er hätte sagen können, hören Sie zu, mir, meine Tochter hat mir da was erzählt, wissen Sie da was davon? Oder wenn es ihm ganz mulmig wird, hätte er sogar die Polizei anrufen können. Von mir aus. Aber warum ausgerechnet die Zeitung? Weil die Zeitung ist natürlich ein Multiplikator, das ist ein Verstärker und damit ist quasi diese Geschichte, die er von seiner Tochter gehört hat, ungefiltert, beziehungsweise, mit den Filtern der Boulevardpresse, was es halt verstärkt, in die Öffentlichkeit getragen. Und ich behaupte mal, die anderen Möglichkeiten wären genauso valide gewesen, oder?
Absolut. Also ich glaube, dass das eigentlich das Normalste wäre, dass man sich als besorgter Vater, dessen Tochter auf dem Schulweg etwas zugestoßen ist, eigentlich sofort an die Schulleitung wendet. Oder an die anderen Eltern, wenn man die kennt. Ja, also, dass man bei der Zeitung anruft, das hat für mich was ganz, ganz, ganz Seltsames. Das hat so was Skandalisierendes. Will jemand nicht offensichtlich nicht sein Problem gelöst kriegen, sondern er will mit seinem Problem hausieren gehen. Er will, dass sein Problem ganz große Öffentlichkeit bekommt und verfolgt damit offensichtlich irgendeinen Zweck. Und ich glaube, also ich finde es toll, dass du das ansprichst, weil ich finde dieser Punkt, dass der Vater nicht zur Schulleiterin geht, sondern zum Redakteur seiner Tageszeitung, das steht für ein ganz viel größeres sächsisches Problem, nämlich das Misstrauen gegenüber den staatlichen Institutionen. Ich meine damit jetzt zuallererst die Schule, ja, also dass der Lehrer, dass der Vater sozusagen der Schulleiterin nicht vertraut, offensichtlich. Ich meine damit aber auch die Landesschulbehörde oder gewisse Ämter, wo man sich auch hin hätte melden können. Das alles macht der Vater nicht, sondern er geht zu dieser Boulevardzeitung, von der er weiß, dass sie, naja, reißerische Artikel über Übergriffe durch Migranten groß macht. Mhm. Und ich glaube, das ist seine Intention und der Grund, warum er das tut.
Die Überschrift ist, also ich habe das noch mir mal groß ausgedruckt, um das einfach nochmal mehr vor Augen zu halten. Eltern und Lehrer in Angst, Doppelpunkt. Messerkontrolle in Chemnitzer Grundschule. Mhm. Da ist so ziemlich alles drin, was man in eine Überschrift reinpackt, um zu dramatisieren und zu skandalieren. Ne? Also ich meine, du hast Eltern und Lehrer in Angst. In dem Moment, wenn wir nur mal die Fakten angehen, haben wir einen Vater, der maximal in Angst ist. Also es ist kein Plural. Lehrer, das wissen wir gar nicht. Wir wissen auch gar nicht, ob die Lehrer Angst haben, weil in dem Artikel kein einziger Lehrer sagt, er hat Angst oder eine Lehrerin. Ja. Kommt einfach nicht vor. Und dann kommt Messerkontrolle in Chemnitzer Grundschule, Ausrufezeichen. Und da steckt, ich finde, das ist auf eine Art und Weise deswegen schwierig, weil niemand möchte sein Kind in eine Schule geben, in der die Schüler nach Messern kontrolliert werden. Das ist wenn das stimmt. Also wenn das wahr ist, dann ist es ja eine bedrohliche Situation für mein Kind. Es ist ja eine Grundschule und es steht auch Grundschule drüber. Der erste Satz, den man liest, ist eine Zwischenüberschrift. Das heißt Chemnitz Doppelpunkt Wirbel nach vermeintlicher Attacke auf Weg zum Hort. Wirbel? Welcher Wirbel? Ich habe das Gefühl, die Tag 24 macht jetzt Wirbel. Ja, okay. Und dann nach vermeintlicher Attacke. Also ich meine, was kommt dir in den Kopf, wenn du an Attacke denkst? Das ist doch höchst dramatisch, eine Attacke. Da passiert doch was.
Zumal es die Attacke nicht einmal vermeintlich gab.
Ja, richtig. Und ich lese jetzt nur noch den Teaser und dann lasse ich das auch gut sein. Aber ich finde es wichtig. Der Teaser ist Aufruhr an der Charles Darwin Grundschule im Heckert-Gebiet. Zwei Kinder gaben an, das ist schon der erste Fehler, aber egal, von Mitschülern mit einem Messer bedroht worden zu sein. Eltern und Lehrer sind in Sorge. Die Angreifer sollen erst 9 Jahre alt sein. Das ist so viel drin, ich will ja gar nicht anfangen, aber was mir einfällt als Mensch, der in Bildern denkt, ja, Messer. Wenn ich von Messer und bedroht werden, wenn die Rede ist. Was stellt man sich da vor? Ich habe ein ziemlich großes Küchenmesser vor Auge. Mit einer scharfen Klinge. Ne? Mhm. Also das ist schon so ein bisschen, ich stelle mir schon den Worst Case vor. Also das ist quasi, die Angreifer sollen erst 9 Jahre alt sein. Also was müssen das für krasse Kinder sein, die so ein Riesenmesser mit sich rumschleppen und dann auch noch andere bedrohen. Heftig. Und ich finde, das reicht eigentlich schon, um tatsächlich für Wirbel zu sorgen und auch ganz viele Eltern in Sorge zu bringen. Also es ist noch nichts passiert. Wir wissen von gar nichts. Die Tochter ist nicht verletzt von dem Busfahrer. Und wir haben auch von keinen Verletzten die Rede. Und wir wissen ja gar nicht, ob es diesen Vorfall gab. Kann man behaupten, dass das der erste Schritt zu Fake News ist? Kann man da schon Fake News zu sagen oder ist das zu früh?
Das ist eine sehr interessante Frage, weil ich glaube, dass die Begriffe Falschmeldung oder Fehlmeldung und Fake News oft vermischt werden. Ich glaube, man muss ganz aufpassen, dass man das trennt, weil Fake News für sich ein viel zu interessantes Phänomen sind, als dass man das mit irgendwas anderem vermischen sollte, was irgendwie einfach nur auf schlechtem Handwerk oder Unaufmerksamkeit oder vielleicht auch prekären Verhältnissen der Journalisten basiert. Ja, also ich möchte es mal kurz illustrieren. Also wir haben einmal die Möglichkeit natürlich, dass wir einen Journalisten haben, dem leichtsinnige Fehler passieren, weil er zu wenig Zeit für den Artikel hat, weil er noch ganz viel anderes schaffen muss, weil die Zeitung nicht mehr so viel Geld für ihn hat. Mhm. Ja, das ist sozusagen immer eine Erklärung für so Schlüsselfehler im Journalismus, die mir sofort einfällt. Mhm. Eine zweite Erklärung, wie dieser Artikel und diese ganzen Fehler, die du gerade wunderbar aufgezeigt hast und total richtig erklärt hast, muss ich nur nochmal sagen. Die zweite Erklärung wäre, der Mann muss Klicks generieren. Der hat von seinem Chef eine Vorgabe, der nächste Artikel muss aber mal über die 10.000 wiederkommen. Sonst kriegen wir nicht die Werbeeinnahmen rein. Die Werbeeinnahmen sind an die Klicks gekoppelt, sonst kann ich dir nicht deine Stelle bezahlen. Es läuft also auch wieder auf Geld hinaus. Also da spielen ganz, ganz viele Sachen rein, die irgendwie dazu führen könnten, dass dieser Artikel so ist, wie er ist. Ja. Das macht ihn aber noch nicht zu Fake News. Fake News verfolgen ein Ziel. Und Fake News entstehen nicht aufgrund von prekären Verhältnissen oder sind irgendwie sozusagen eine Notlösung oder ein letztes Aufbäumen oder sowas, sondern Fake News verfolgen einen Zweck, und der ist meistens die Entfaltung von politischer Wucht. Und das meistens in Form einer Wahlempfehlung. Mhm. Also das ist so der ganz häufige Setting von Fake News. Das hat man ja bei der Wahl von Trump ganz, ganz gut beobachten können, dass an jede Falschmeldung erstmal Übergriffe durch Ausländer, Hillary Clintons Skandale, also alles, was Trump hilft, dass da immer dran gekoppelt war. Und seht ihr, das passiert, wenn ihr die Demokraten wählt. Also wählt Donald Trump. Fake News kommen nicht aus prekären journalistischen Verhältnissen, sondern sie kommen eigentlich aus total liquiden Quellen. Also sie kommen von Leuten, die Geld haben, sie zu fingieren und sie in Umlauf zu bringen, sie zu bewerben. Also sie sind eigentlich was ganz, ein ganz mächtiges Tool und was genauso sein soll, wie es ist. Und um das jetzt vielleicht nochmal abschließend zu sagen zu dem Tag24-Artikel, ich bin sehr zu 99% davon überzeugt, dass es hier sich nicht um Fake News handelt. Also ich glaube, dieser Artikel ist aus anderen Gründen so, wie er ist. Aber wir haben ja noch anderen Stoff.
Jede Menge. Genau, die Geschichte hört ja da nicht auf. Ich meine, bis dahin wäre es schon okay. Ja, muss man durchatmen, aber es hat ja nicht nur Tag 24 super berichtet, sondern dieses Ding hat eine AfD-Politikerin aufgegriffen und hat auf ihrer Facebook-Seite gepostet. Und sie hat ein Bild gepostet, wie es die meisten AfDler ja mittlerweile echt tun. Das ist ja auch öffentlichkeitswirksam. Und auf dem Bild steht: Chemnitz kommt nicht zur Ruhe. Migrantengewalt an Grundschulen eskaliert und wird vertuscht. Das ist nur das Bild. Dazu hat sie noch einiges geschrieben. Aber in dem Moment, jetzt wird's schwierig. Weil jetzt haben wir tatsächlich mehrere Behauptungen in einem Satz. Also A, Chemnitz kommt nicht zur Ruhe. Tja, bis dahin ist noch gar nichts passiert. Also Chemnitz ist in Ruhe, glaube ich, bis zu diesem Zeitpunkt. Dann haben wir das Wort Migranten und Gewalt. Also weder, es ist überhaupt nicht klar, ob es überhaupt Gewalt gab. Es ist klar, oder naja, die Tochter hat erzählt, da war ein Messer im Spiel. Und dann ist das Zweite, da steht Grundschulen. Ja, das ist auch falsch, weil es hier um eine Grundschule geht. Eskaliert, da ist überhaupt nichts eskaliert, weil es gab keine Verletzten. Und dann auch noch, und wird vertuscht. Und das ist natürlich tolles Material online, ne? Das wird geteilt und ist natürlich, das ist für mich jetzt dann der nächste Schritt dazu, diese Lawine so richtig ins Rollen zu bringen. Was hältst du denn von diesem Eintrag? Du greifst ihn ja auch im Artikel auf, ne?
Ich finde diesen Beitrag der AfD und wie die diese Nachricht aus Chemnitz aufgreifen, aus mehreren Gründen hochinteressant. Das erste ist vielleicht das, was ganz Offensichtliches ist, dass sie die Fehler, die Ihnen aus diesem Artikel, also die Fehler, die in dem Artikel gemacht wurden, über die wir gerade gesprochen haben, dass sie die jetzt aufgreifen. Und da fangen übrigens, glaube ich, zumindest Fake News an.
Ja.
Das heißt, sie scrollen den Artikel und finden das Wort Angreifer. Mhm. Übernehmen diesen Spin auf ihre Kachel. Dass der gesamte Artikel eigentlich nicht von einem Angreifer handelt, sondern nur mal kurz im Teaser das vorkommt und das vielleicht ein Missgeschick ist oder was auch immer, ja, das interessiert die nicht. Die saugen das sozusagen aus. Das Zweite, das ich interessant finde, und das finde ich vielleicht am interessantesten, sind die beiden kleinen Wappen unten links auf der Kachel. Da steht Landtagswahl Hessen oder Landtag und Landtagswahl Bayern, macht ein Kreuz oder sowas. Ich glaube, beide stehen da sogar, oder?
Ja, also es ist, wir haben ja zwei AfD-Meldungen. Zum einen eben von der Politikerin Verena Hartmann, die das gepostet hat, was ich gerade vorgelesen habe. Und dann hat der AfD-Bundesverband auf seinem Facebook-Profil, die haben ja 450.000 Fans, auch eine Grafik gepostet, auf der steht Chemnitz, Doppelpunkt, Messerepidemie und Verrohung bedrohen unsere Kinder. Grundschüler, Klammer auf, 9, Klammer zu, greift Mitschüler mit Messer an, Ausrufezeichen. Und dann eben diese zwei, da steht dann Landtagswahl Bayern und Landtagswahl Hessen drauf, beides mit Datum versehen. Also quasi ein kleiner Hinweis.
Ja, also ein ziemlich deutlicher Hinweis sogar. Also klein, ja, aber deutlich. Und eben genau das, was wir vorhin besprochen haben, eine Wahlempfehlung. Also wir haben jetzt nicht mehr nur die Fake News, die da irgendwie draußen rumschwirrt und die Leute empört, sondern dass diese Wut, die dieser Artikel vielleicht bei manchen Leuten auslöst, oder vielleicht ist es gar nicht Wut, sondern irgendwelche anderen Gefühle, die wird hier jetzt kanalisiert. Und die wird nicht irgendwo die wird nicht an dem Ort kanalisiert, wo sie eigentlich herkommt. Das heißt, es geht jetzt hier nicht um die Kommunalwahl im Chemnitzer Süden, sondern diese Geschichte dieser Chemnitzer Grundschülerin wird jetzt nach Wiesbaden und München getragen. Und das finde ich eigentlich total Wahnsinn. Also das habe ich noch nie gesehen, dass eine kleine Sache aus dem Osten, dem sich die AfD immer so doll verschreibt und den ostdeutschen Sorgen, dass das jetzt ausgeschlachtet wird. Ja? Also dass man damit jetzt Werbung macht und dann auch noch in den beiden Bundesländern, die gar nicht weiter weg sein könnten von Sachsen. Ja? Also vielleicht wäre Baden-Württemberg noch weiter weg gewesen, aber also wirklich ans andere Ende des AfD-Universums. Ja, und das finde ich schon erstaunlich, weil da wird einfach aus einem kleinen, sehr speziellen Ereignis was ganz, ganz Großes erstmal gemacht, wird aufgepustet und von da, muss ich das vielleicht vorstellen wie so ein Zirkel, geht es wieder runter auf was anderes sehr, sehr Spezifisches, nämlich Bauer Meier, der in Erding sein Kreuz bei der AfD machen soll.
Was ich auch interessant finde, ist, dass die AfD in beiden Fällen, also bei Verena Hartmann, die AfD-Politikerin, als auch der Bundesverband, wenn ich mir diese Grafiken angucke, und ich glaube, wir alle, auch alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, haben schon diese AfD-Grafiken gesehen. Das sieht aus wie, also ich will jetzt nicht Bild-Zeitung sagen, sondern es geht mir hier eher um die Rolle, ja, weil die AfD in dem Moment, die AfD übernimmt die Rolle der Berichterstattung, beziehungsweise sie reklamiert die für sich und sagt, wir sagen, was die Wahrheit ist und wir sagen sie ungeschönt. Ja, nicht wie die Systempresse, sondern wir sagen, was wirklich Phase ist. Und mit so einem Bericht, mit so einem Post wird genau das in Anspruch genommen. Und das, Josa, finde ich höchst fraglich, weil hier werden Dinge echt verdreht. Und das ist finde ich, das Üble dabei.
Ja, das gibt es ja durchaus nicht nur im rechten Milieu. Also das kann man jetzt auch mal auch mal nochmal ausweiten. Das gibt zum Beispiel auch gerade ganz interessant im Sport, im Fußball, in der Bundesliga, wo der FC Bayern seit Jahren an seiner Medienstrategie feilt und mit Bayern TV ein Fernsehsender und ein Netzwerk geschaffen hat, über das er seine eigenen geschönten FC Bayern Nachrichten verbreitet. Und teilweise die Spieler nach dem Spiel nicht mehr zu ARD und ZDF gehen lässt, damit sie dort der Allgemeinheit und der sozusagen der Republik Rede und Antwort stehen können in Form eines Journalisten, sondern sie werden rüber zu Bayern TV gelotst und geben eben dem hausinternen Sender ein Interview, kriegen genehme Fragen, die Bayernwelt wird bunt und schön und wattig dargestellt. Naja, und das machen die Rechten natürlich genauso. Aber das wie wir ja wissen und wie du ja weißt, wenn du den Artikel gelesen hast, hört ja nicht auf bei der Seite der AfD. Aber ich will dir jetzt ja auch nicht das Heft aus der Hand nehmen.
Ja, kannst du nicht, kein Problem. Ich möchte mal auch kurz darauf zu sprechen kommen, was die AfD da selber gepostet hat. Weil es geht nur um 2-3 Sätze. Ich werde das ganze Ding nicht vorlesen. Aber es geht schon los mit Eltern, Lehrer und Schüler in Panik. Ja, wir haben diesen Wirbel, den es noch bei Tag 24 gibt und die Besorgnis, das ist jetzt schon Panik, ja. Und 2-3 Sätze, da wird kurz beschrieben, um was es gehen soll, nämlich der Messerangriff eines 9 Jahre alten Schülers mit Migrationshintergrund. Und 2 Sätze weiter kommt etwas, was ich wirklich schlimm finde. Schreiben die, was für fortschrittliche Westeuropäer schockierend klingen mag, ist in einigen Herkunftsländern von Migranten an der Tagesordnung. Besonders in islamisch geprägten Staaten ist es völlig normal, dass selbst Kleinkinder von ihren Eltern gezwungen werden, grausamen und blutigen rituellen Schächtungen von Tieren beizuwohnen. Man ist dort offenbar der Ansicht, dass man den perfekten Umgang mit Stichwaffen aller Art nicht früh genug erlernen kann. Da denke ich, ja, leck mich am Arsch. Also das ist für mich klar. Dann haben wir das perfekte Feindbild in Form eines Kindes.
Ja, das ist wirklich krass. Und das ist ja auch völlig so weit weg von der Geschichte, wie es gar nicht mehr sein könnte.
Eben. Und deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, hier passiert das Gegenteil eines Wunders. Es ist wirklich der Worst Case. Und ich finde Ich muss da aufpassen, dass ich mich nicht in Rage rede, weil man hier aus einer Sache, die von der gar nicht klar ist, was passiert ist, eine Übertragung herstellt auf alle oder auf viele Menschen, die zu uns fliehen, die bei uns Hilfe suchen, die vor Gewalt fliehen, die vom Terror fliehen, die werden somit zu möglichen Attentätern gemacht, weil der wird quasi beigebracht, die Pädagogik dort hat nicht viel Aufsicht. Aber man wird schon ein Kleinkindalter, und ein Kleinkind ist eben nicht 10 und auch nicht 9. Ja, ein Kleinkind ist viel, viel früher. Wird dir schon beigebracht, mit Stichwaffen aller Art Umgang zu bekommen, nämlich indem man Tiere schächtet. Viel mehr Blut geht eigentlich nicht, ne? Und mich macht es wütend, weil wir hier, es geht nicht nur um die Menschen, die zu uns kommen, sondern es geht hier um Kinder. Und wenn Kinder dafür instrumentalisiert werden, eine politische Agenda zu verfolgen, da hört es für mich wirklich auf. Weil selbst wenn es diesen Vorfall gegeben hätte, diese Übertragung herzustellen, finde ich völlig überflüssig. Und es macht eben was. Und natürlich, Menschen, die AfD wählen, die haben dann genau diesen Impuls. Na, das ist dieses, ja klar, haben wir euch doch gleich gesagt, dass alle Ausländer nichts zu suchen haben bei uns. Das sind alles gewalttätige, aggressive, nicht Männer, das hatten wir schon mal, sondern Kinder. Und schwierig, schwierig. Und ich habe das Gefühl, an diesem Zeitpunkt ist es klar, es sind Fake News, aber an diesem Zeitpunkt ist das Ding auch nicht mehr aufzuhalten. Ne? Also es ist quasi alles zu spät. So fühlt sich das an.
Legitimiert. Ja, das ist legitimiert durch Volksvertreter, die im Bundestag sitzen und dadurch über eine gewisse Autorität verfügen. Das ist auf jeden Fall in den Augen eines Teils der Bevölkerung, von dem man nicht so genau weiß, wie groß er ist. Und damit wird es auch ein Stück Wahrheit für diese Menschen. Das darf man vielleicht nicht unterschätzen. Muss ja jeder selber definieren, was Wahrheit ist, aber für Menschen, die sich vielleicht nur auf Facebook informieren und dort vielleicht die AfD abonniert haben, und ich fürchte, diese Kombination ist nicht allzu selten, ist die Geschichte damit erzählt. Und die lassen sich aus irgendeinem Grund, den ich auch immer noch nicht verstanden habe, auch nicht mehr davon abbringen. Also das zeichnet ja so viele AfD-Wähler, will die gar nicht pauschalisieren, aber das eben oft erlebt in Gesprächen, zeichnet die aus, dass die sehr auf ihrer Meinung beharren und sehr wenig bereit sind, sich selbst oder die Sachen, die Dinge, die sie glauben, die ihre Realität prägen oder bestimmen, die zu hinterfragen. Und deshalb ist das genau richtig, was du sagst. Damit ist es nicht mehr aufzuhalten. Korrekt.
Es wird auch, also heute, Stand heute, 2400 Mal geteilt worden.
Ja,
Wahnsinn. Wir alle wissen, wenn die AfD eins kann, dann ist es Social Media. Und daran sieht man es. Also das hat funktioniert. Und das Grausame an der AfD-Seite, ich bin da einmal im Jahr, heute war, das sind hunderte solche Posts. Das ist nur einer. Also, und wir sehen an diesem Beispiel den Vorwurf, den die AfD und die auch aus rechten Reihen kommen, dass man der Lügenpresse nicht trauen kann. Ich kann denen kein Wort trauen. Und es trifft auf die zu. Und manchmal, wenn man dann so drüber nachdenkt, frage ich mich in dem Fall, gab es überhaupt ein Messer? wissen es nicht.
Das kommt ja am Schluss der Geschichte nochmal, wo ich dann nochmal versuche aufzurollen oder versucht habe, wirklich jetzt herauszufinden, was es gab, obwohl die Faktenlage ja wirklich sehr dünn war. Was aber diesen Fall eben auch sehr exemplarisch machte, also die Sache, dass es sich, vielleicht darf ich das an dieser Stelle spoilern, wirklich bis zum Schluss nicht wirklich aufklären ließ, was denn nun dran ist an der Geschichte dieses Mädchens, was natürlich zum einen daran liegt, dass es nur die Geschichte eines 9-jährigen Mädchens ist, aber was eben auch zum anderen daran liegt, dass es kaum Zeugen gab, dass es nur Kinder als Zeugen gab. Und das macht diese Geschichte so vage, dass die eigentlich der perfekte Nährboden ist für irgendwelche Ideologen. Also die ist eigentlich wie gemacht, dass da Leute hinkommen und sich und dann sagen, das war ja so und so, und sich dann ihre Wahrheit draus schneiden. Weil es kaum Fakten gibt. Und das ist sehr schwierig, weil es gibt nun mal nicht immer die eine Wahrheit. Es gibt immer wieder Geschichten, wo es sich nicht bis zum Schluss aufklären lässt, aber wo man dann eben aufgrund gesunden Menschenverstands oder Vernunft oder Vertrauen in Behörden, in Ämter, in einer Schulleiterin, die da seit 8 Jahren einen großartigen Job macht, so wie ich das verstehe, dass man aufgrund Vertrauen in diese Instanzen dann eben sagt, nee, es war nicht der schlimmste anzunehmende Fall. Es war anders. Es war vielleicht war es gar nichts.
Du hast mit der Schulleitung gesprochen, ne?
Die Schulleitung wollte sich, oder die hat sich eigentlich bis jetzt nicht der Presse gegenüber geäußert. Mit mir hat sie dann doch gesprochen. Ich hab sie wirklich oft angerufen. War mir dann auch bald schon ein bisschen unangenehm, aber es gehört, wie ich finde, zur journalistischen Pflicht, dass man die Leute mit den Dingen, die man über sie schreibt, konfrontiert. Und ich habe immer wieder angerufen, und sie meinte dann wirklich, als sie dann einmal abnahm irgendwann, sie hatte schon selber ein schlechtes Gewissen, dass sie nie zurückgerufen hat. Aber sie wollte eben eigentlich nicht. Und sie wollte das nicht, weil sie voller Emotionen war. Das kennt man ja, wenn man selber wütend ist oder traurig, dann geht man damit nicht unbedingt sofort an die Öffentlichkeit, weil wer weiß, vielleicht sieht es morgen schon wieder alles ganz anders aus. Und bei ihr sah das aber auch nach 2, 3, 4 Wochen noch nicht anders aus. Also die hat diese Sache derartig mitgenommen, dass ihre Grundschule, für die sie sich jeden Tag den Arsch aufreißt, plötzlich von einer Partei im Wahlkampf aufs Übelste instrumentalisiert und niedergemacht wurde, dass sie sich da eigentlich nicht äußern wollte. Und sie hat sich mir gegenüber auch nicht in den Punkten geäußert, wo es um Wahrheit ging. Sie hat mir erzählt, wie sie vorgegangen ist, was ich sehr wichtig fand. Also sozusagen ihr Versuch, die Wahrheit zu finden, den hat sie mir beschrieben dann. Und der ist ja sehr, sehr neutral.
Okay. Du hast aber auch mit dem Pressesprecher des Sächsischen Landesschulamts gesprochen, ne? Und der hat mit dir geredet, ne? Und er hat auch Auskunft gegeben über das.
Das muss der sogar. Der muss ja, der hat eine Auskunftspflicht als Behörde. Wie der praktisch. Muss mit Journalisten reden. Mhm. Ja, das ist, der ist per Gesetz verpflichtet. Genau. Ja.
Und was hat er gesagt?
Ja, Roman Schulz ist, glaube ich, einer der angenehmsten Pressesprecher, mit dem ich bisher das Vergnügen hatte, weil er sehr frei und offen oder frank und frei, würde man vielleicht sagen, spricht. Mhm. Also er hat nicht dieses übliche Beamtendeutsch, sondern er spricht so ein bisschen, wie ihm der Mund gewachsen ist und kommt ziemlich schnell zum Punkt. Und so kam es eben auch, dass wir beide im Gespräch ziemlich schnell herausfanden, oder für mich war ziemlich schnell zu sehen, was ihm da widerfahren ist. Nämlich, dass ihn eine Medienwelle überrollt hat. Der Mann war gar nicht darauf vorbereitet, was alles passieren kann, wenn erst eine Boulevardzeitung, dann eine Partei und dann noch ein großes rechtes Magazin über ihn und seine Behörde berichtet. Mhm. Die sächsischen die Behörde, in der er arbeitet, die hat derartig langsame wie sollen wir das nennen, Strukturen, also alles, also jeder Vorgang wird irgendwie über noch ein Scharnier und noch eine Person bestätigt und geht nochmal irgendwo in eine Ecke, dass das ganz, ganz lange gedauert hat, bis er die Sache verifizieren konnte. Und der konnte mit seiner Behörde und so, wie er da ausgestattet war, überhaupt nicht mit der schnellen Welt der Nachrichtenmedien im Internet mithalten. Mhm. Und das war eigentlich so die größte Erkenntnis aus dem Gespräch. Mhm. Also er schien mir dann wie einer, der wirklich nur noch hilflos zusehen konnte.
Mhm. Ja. Und du hast bestimmt auch versucht, mit dem Journalisten zu sprechen, der diesen ursprünglichen Artikel geschrieben hat, oder?
Das stimmt.
Hast du den versucht zu erreichen?
Auch das gehört ja zur journalistischen Pflicht, natürlich, und ich wollte ja auch unbedingt wissen, wo der Ursprung dieser Geschichte war. Also ich konnte ja nun nicht die dritte, vierte, fünfte Person nur sprechen, der diese Geschichte angetragen wurde, sondern ich musste ja mal auch dorthin, wo sie wirklich entstanden ist, und das war nun mal die Online-Seite von Tag24, der Reporter Ronny Licht, den ich dann über Facebook kontaktierte, meinte aber zu mir, und ich gebe das hier nur sinngemäß wieder, weil er mich bat, ihn nicht zu zitieren, meinte mir gegenüber, er äußert sich nicht nachträglich zu Artikeln, und naja, ich kann vielleicht ein bisschen verstehen, warum, weil also wenn ich jetzt über den örtlichen Kaninchenzüchterverein berichte und mich danach jemand fragt, Mensch, wie war es denn da eigentlich mit den großen Viechern, dann die wenigsten Journalisten haben dann ein Problem, über sowas zu reden. Er ist ja selber auch ein Stück weit Opfer geworden einer Maschinerie. Sein Artikel wurde derartig zerpflückt von Leuten, die daraus ihre eigene Wahrheit ziehen wollten, dass ich auch ein bisschen verstehen konnte, dass er dann sagte, nee, ich sag nichts mehr. Und genauso war es eben auch, falls das jetzt eine nächste Frage ist, tut mir das leider nicht beantwortet. Genauso war das nämlich auch mit dem Vater, der mit dem Andreas L., der bei ihm anrief mit der Geschichte seiner Tochter. Auch er meinte, er sei froh, dass wieder Ruhe ist und möchte ihm die Geschichte nicht nochmal erzählen. Wahrscheinlich ist ihm auch Angst und Bange geworden, kann ich aber nur spekulieren.
Ja, mit Sicherheit. Also ich glaube, ich meine, er ist der Erste, der die Geschichte hört. Ja, und er guckt in die Augen seiner Tochter. Ja, also ich glaube, als Vater hat man ein Gespür dafür, was mit in der Tochter, auch im Kopf der Tochter vorgeht. Und man ist einfach ganz nah dran. Und wenn dir dann die Tochter erzählt, hier haben andere Jungs mit Messern sich bedroht, ja, dann schießt sie natürlich in Mark und Bein. Absolut. Und wenn dein Next, also ich verstehe auch diesen Zug, die Tageszeitung anzurufen, als es ist auch ein, es ist nicht nur Misstrauen gegen anderen Instanzen gegenüber, sondern auch eine Art Hilferuf, nämlich ich möchte jetzt das Maximale erreichen und meine Tochter schützen. So wie ich ihm vorhin so ein bisschen vorgeworfen habe, dass es die falsche Richtung war, wenn ich mich in ihn reinversetze und das mein einziger Anknüpfungspunkt ist, ja, dann nehme ich den. Und zwar je schneller, desto besser. Und ich kann mir auch vorstellen, dass in seinem Kopf dann vieles abging und er hinterher erst gemerkt hat, oh krass, was da jetzt alles passiert ist, das wollte ich gar nicht. Na, also das ja, kann dir schon passieren.
Das ist oft so bei Leuten, die nicht so medienaffin ist, habe ich immer wieder das Gefühl, medienaffin sind, habe ich immer wieder das Gefühl, wenn sie dann plötzlich ihre eigenen Aussagen in der Zeitung lesen, dann sind die sowas von vom Hocker, dann da, also das ist wirklich auch bei ganz, ganz einfachen Sachen, wenn ich jemanden interviewe, der einen schönen Film gedreht hat und ich schreibe die Zitate in die Zeitung, der bekommt sie vorher sogar auch nochmal und sagt, ja, das Zitat gefällt mir wunderbar, ich freue mich auf den Artikel, und dann bekommt er von mir die Zeitung oder den Link und sieht plötzlich, wie das da eingebettet ist in ein, ja, ein großes ein Medienprodukt. Da fallen die Leute manchmal echt vom Hocker, weil die das gar nicht sich vorher so ausmalen. Und wenn es dann auch noch sowas ist, wo man wirklich gegen seinen Willen instrumentalisiert wird, wie es ja dem Vater passiert ist, offensichtlich, dann muss das umso schlimmer sein.
Ich erinnere mich noch, dass wir als Kinder manchmal unsere Gespräche auf Kassettenrekorder aufgenommen haben und dann abgespielt haben. Das war mir schon peinlich. Ja, also meine eigene Stimme zu hören, das war schon. Das
stimmt, die eigene Stimme hören.
Ja, und das ist ja, und das mal 1000, wenn du eben in einem Blatt stehst, und nochmal mal 1000, wenn es dann die AfD aufgreift, und zwar der Bundesverband, und es dann tatsächlich um Wahlen geht. Ja. Ich meine, mir würde da also das Wort, jedes Wort im Hals stecken bleiben, weil man dann erst realisiert, oh, das ging wohl ein bisschen weit. Und mir ist noch eine Sache wichtig. Ich bin als Kind mal im Kindergarten ganz bös von den Erziehern ermahnt worden. Nämlich, ich hatte ein Messer dabei im Kindergarten.
Siehst du?
Das war das zweite Kindergartenjahr. Also vor der Grundschule. Und ich habe von zu Hause aus dem Fach, ich weiß es noch, ein Messer mitgenommen. Ich weiß noch genau, wie es aussah, habe es eingesteckt und bin im Kindergarten damit rumgerannt, und alles in mir hinterhergerannt, also die Kinder. Irgendwann auch die Erzieher. Und, und dann wurde tatsächlich aus Gesprächen mit meinen Eltern gesucht. Ne? Und es ist, das hat, ich finde, dieses, das Schwierige auch an den, also der ganze Berichterstattung ist, dass man Geflüchtete mit dieser rohen Gewalt in Verbindung bringt und auch das dann auch noch in die Babywiege legt, dass die ja gar nicht anders können, weil sie ja schon so erzogen sind. Meine Güte, ich habe ein Messer dabei gehabt, und letzten Endes mehr war da ja wahrscheinlich auch gar nicht. Und das sind Grundschüler im Alter von 9. Ich war im Kindergartenalter, also wahrscheinlich 4 oder 5. Wir sind nochmal 5 Jahre obendrauf, und die hatten ein Messer dabei. Und wenn überhaupt, weil es wurde ja auch keins gefunden. Also da wurde ja, wenn ich das richtig gelesen habe, hat die Schulleiterin angeordnet, dass die Schulranzen der beteiligten Kinder kontrolliert werden. Und da ist nichts gefunden worden.
Ja, ein Messer also, wurde nie gesehen. Das stimmt. Ja.
Also es ist eine Geschichte. Wir wissen nicht mehr. Und ich frage mich da wird halt immer gleich alles so aus der Relation genommen, weil ich weiß von mir selber, ich hatte als Kind irgendwann auch, da war ich dann schon ein bisschen älter, mit 10, 11, 12, ja, da hatten wir Taschenmesser. Das ist was ganz Normales. Das ist auch das war auch für niemand bedrohlich, sondern ich habe ja immer ein Taschenmesser im Rucksack gehabt. Und es war auch nicht, weil ich jemanden abstechen wollte, sondern weil wir einfach auch im Wald rumgerannt sind und Pfeil und Bogen geschnitzt haben und uns Häuser gebaut. Ich meine, du hast so viele Möglichkeiten, ein Messer bei dir zu haben. Das muss nicht bedeuten, dass du jemand anderes damit angreifen willst. Mutmaßlich. Und diese ganzen Möglichkeiten, die werden einfach auch beiseite gelassen, und es geht um einen ganz spezifischen Fall, bei dem ganz klar bedroht und attackiert wurde, und jetzt sind es schon die Migrantenkinder, die uns alle anfallen. Das ist so diese apokalyptische Vision, die gezeichnet wird, und das finde ich, also die Sache finde ich dramatisch. Den Inhalt nicht, aber die Sache, was da passiert, höchst schwierig. Gibt es denn eine Möglichkeit, so einen Schneeball, der ins Rollen kommt, irgendwie aufzuhalten?
Tja, kaum, oder? Also ich fürchte, dass unsere Welt, wie sie jetzt beschaffen ist, mit ihren sozialen Netzwerken, genau nach dem Prinzip funktioniert, dass der Schneeball immer weiter rollt, immer schneller und auch immer größer wird. Mhm. Also die Welt ist sozusagen so gebaut. Das heißt, man kann nicht die Schwerkraft umkehren und sagen, wir halten das auf. Ich glaube, das geht nicht. Was man machen kann, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen meine Hoffnung, man kann eben dagegen halten. Und das habe ich jetzt mit meiner Position als Journalist getan und schreibe eben einen Artikel. Das kann man aber auch auf ganz viele andere Weisen tun. Ja, man kann sich politisch engagieren und man kann sich mit der Sache auseinandersetzen und andere Links teilen. Man kann dagegenhalten in der Kommentarspalte. Man kann alles Mögliche tun. Ich glaube, wenn wir wieder lernen, das zu tun, und ich glaube, wir haben das irgendwie ein Stück weit verlernt, dann lässt sich, vielleicht der Schneeball nicht aufhalten, aber er lässt sich vielleicht ein bisschen unwichtiger machen. Also der Schneeball mag dann groß und fett sein, aber nicht jeder, der den Link liked, teilt oder kommentiert oder sieht, ist automatisch davon überzeugt, dass es so war. Und wenn wir wieder dahin kommen, dass wir vertrauenswürdigen Quellen trauen und nicht irgendeinen dubiosen Landesverband einer Partei oder einem schnell produzierten Boulevardtext, dann kann man was dagegen tun. Und meine Hoffnung ist natürlich auch so ein bisschen, dass der Vater gesehen hat an dieser Geschichte, wie solche Nachrichten entstehen und vielleicht ja selber das nächste Mal ein bisschen kritischer ist. Denn das ist ja ganz interessant, dass in Chemnitz seit dort ein Mann zu Tode kam, nachdem vermutlich, nicht mal das weiß man, zwei Flüchtlinge mit einem Messer auf ihn eingestochen hatten. Seitdem gibt es in Chemnitz jeden Montag Demonstrationen. Und diese Demonstrationen begründen sich auf dem mangelnden Sicherheitsgefühl der Chemnitzer. Und nun könnte man sagen, naja, jetzt erzählt man nicht so einen Quatsch, die Chemnitzer fühlen sich doch nicht unsicher. Aber diese Bürgerbewegung pro Chemnitz hat nicht Unrecht. Die Chemnitzer haben in der Umfrage angegeben, dass sich 3 von 4 Chemnitzern nachts in ihrer Stadt unsicher fühlen. Mhm. Also man muss nicht fragen, fühlen die sich wirklich unsicher, sondern man muss fragen, woher kommt dieses Bild? Und ich glaube, dieses Bild, dass die Chemnitzer sich unsicher fühlen, obwohl nachweislich Kriminalitätsraten sinken und aber umgekehrt Übergriffe gegenüber Flüchtlingen sich in den letzten 3 Monaten verdoppelt haben. Ich glaube, dass diese verzerrte Wahrnehmung eben genau aus solchen Geschichten stammt, wie sie die AfD hier weiter verbreitet hat. Mhm. Und die manchmal auf nichts weniger fußen als der kleinen Anekdote eines 9-jährigen Mädchens, das von der Schule nach Hause kommt und sagt, Papa, ich muss mit dir reden. Mhm.
Zum Abschluss, das gemeinte Gegenhalten ist wichtig. Ich frage mich dann manchmal, in welcher Form dagegenhalten, weil ich weiß auch, dagegenhalten bedeutet auch einer Sache Wert geben oder Wert beimessen. Mhm. Und es gibt so viele Filterblasen online, also Menschen, mit denen man kommuniziert, die eine ähnliche Meinung haben, die immer wieder sagen, mach das nicht, gib der AfD keinen Raum. Und ignorieren ist das beste Mittel, weil Aufmerksamkeit ist der Sauerstoff, den sie zum Atmen brauchen. Und da bin ich manchmal so ein bisschen zwiegespalten. Macht es denn Sinn, unter einem Facebook-Post der AfD zu kommentieren? Und letzten Endes, man braucht enorm viel Selbstdisziplin, um zu kommentieren und dann das Tab zuzumachen und auch nicht mehr aufzumachen, weil man weiß ganz genau, was kommt. Und das kann einem Nächte rauben. Und ich frage mich, wenn man aufhalten oder dagegenhalten kann, was ist denn da angemessen?
Ich glaube, da gibt es ein relativ einfaches Rezept für. Ich teile deine Befürchtung, dass man den Dingen zu noch mehr Aufmerksamkeit verhilft, wenn man gegen sie angeht. Ich glaube, man muss einfach zwischen 2 Dingen unterteilen. Und da gibt es einmal pure Provokation von nicht nur der AfD, sondern verschiedenen rechten Akteuren. Damit meine ich so Sachen wie Gaulands Vogelschiss der Geschichte. Ich meine das Alice Weidel-Zitat, Kopftuchmädchen und sonstige Taugenichts. Mhm. Ich meine aber auch zum Beispiel Alexander Dobrindts konservative Rede von der konservativen Religion, Revolution, was wir darüber geredet haben und wie wir dieses Thema dadurch auch erst groß gemacht haben. Das ist falsch. Man darf nicht die Tabubrüche, die AfD und andere rechte Akteure sehr bewusst begehen, die darf man nicht groß machen, indem man sie widerlegt, weil das ist müßig. Die sind längst widerlegt. Jeder weiß, dass der Nationalsozialismus kein Vogelschiss der Geschichte war. Ich frage mich manchmal, warum die Leute sich nicht blöd dabei vorkommen, wenn sie dagegen argumentieren. Das ist ja wie du weißt, was ich meine. Es gibt aber andere Dinge, wo man dagegen halten sollte. Und das sind eben die Strukturen und die Arbeitsweise der Player und welche Fehler sie machen. Wenn man das aufdeckt und aufschlüsselt, und dafür muss man nicht mal Journalist sein, das kann man auch einfach sich anlesen und sich erzählen oder darauf aufmerksam machen. Also damit meine ich so Dinge wie unlautere Wahlkampffinanzierung. Ich meine aber auch so Sachen wie, was man hier in Sachsen erlebt, dass sich die CDU der AfD annähert, also gewisse Teile der Sachsen-CDU. Das zum Beispiel sind Dinge, die lieber im Verborgenen tun. Wenn man die aufdeckt, dann ärgert man die. Ich meine auch so Sachen wie jetzt kürzlich dieses Pamphlet, was aus der AfD geleakt wurde, dass sie sich selbst dass sie Angst hat, vom Verfassungsschutz beobachtet zu werden. Ja, also solche Sachen. Oder ich meine eigentlich auch geleakte AfD-Chats, die einfach nicht bewusst gezielt an die Öffentlichkeit gespült werden, sondern die lieber intern bleiben sollten. So, wenn man die öffentlich macht, wenn man die weiter verbreitet, wenn man darüber redet, wenn man mal über die Dinge redet, die AfD nicht gezielt öffentlich macht, vielleicht formulieren wir es so knackig. Und nicht über die sie gerne diskutiert hätte und die sie auf einem großen Podium sagt, wie ja, Mahnmal der Schande fällt mir auch noch ein, auch auf einem großen Podium. Also wenn man da unterscheidet, will die AfD, dass wir drüber reden und wo will sie nicht, dass wir drüber reden, ich glaube, dann hat man eine ganz gute Handreichung tatsächlich, die ich hier jedem mit an den auf den Weg geben möchte.
Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Und an der Stelle, glaube ich, machen wir einen Cut, nicht mit dem Messer, sondern, sondern der Zeit wegen. Also ich bedanke mich bei dir, Jusa. Ich möchte allen unseren Lesern ans Herz legen, diesen Artikel zu lesen und diesen Artikel zu teilen, weil auch das hilft, aufzuklären. Und wenn ihr mir und Krautreporter einen großen Gefallen machen wollt, dann bewertet mal diesen Podcast. Ich hoffe, dass der Podcast euch was bringt. Das Ziel ist tatsächlich, dass ihr unsere Reporter und Reporterinnen besser kennenlernt und dass ihr noch weitere Hintergrundinformationen bekommt über die Geschichten, die wir publizieren. Und uns bringt das sehr viel, wenn ihr uns bewertet. Und damit sage ich nicht, ihr müsst uns 5 Sterne geben, sondern ganz ehrlich, sagt, wie ihr uns findet. Das keine ist auch für Fake uns News, gut. Bitte. Genau, keine Fake News. An dieser Stelle nicht. Nee. Genau, vielen Dank, Jusa.
Sehr gerne, Martin.
Großartige Gespräch. Ich bin jetzt auch wirklich schlauer rausgegangen aus dem Gespräch, als ich reingegangen bin. Und das ist viel wert für mich. Deswegen danke.
Ich auch. Ich freue mich immer über jede Draufsicht und jeden Kommentar. Ich bin auch viel schlauer rausgegangen. Ich freue mich, dass wir es gemacht haben.
Schön. Dann bis bald.
Tschüss.